Tax on Air, der WTS Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen E-Invoicing-Podcast-Folge. Mein Name ist Jan Hasselmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Archivierung von E-Rechnungen. Und dafür habe ich natürlich wieder Experten von WTS eingeladen. Einmal Wolfgang Ebert, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne mal selber vor.
Hallo Jan, freue mich hier zu sein. Ich bin aus dem Bereich Advisory und beschäftige mich mit Themen von Governance, Risiko und Compliance. Und in dem Kontext, gerade in dem regulatorischen Umfeld, was so Finanzbuchhaltung und IT angeht und gerade auch so auf der Schnittstelle, da sind solche Themen natürlich täglich dabei. Und ich werde schauen, dass ich hier so ein bisschen die Praxis abbilden kann, was so Herausforderungen sind.
Vielen Dank. Freue mich auf den Austausch mit dir. Mit dabei ist auch wieder Franz Wiedmann, der Wiederholungstäter ist und in der Runde schon bestens bekannt. Hallo Franz.
Hallo Jan. Hallo Wolfgang.
Ja, wenn es um Archivierung geht, kann man sich natürlich die Frage stellen, das haben wir ja auch jetzt vor E-Rechnung immer schon gemacht. Was ändert sich jetzt? Ich kann es doch. Und genau das sind die Themen, glaube ich, in der Praxis, die wir heute beleuchten wollen. Wenn man es mal historisch einordnet, wo kommen wir her? Wir kommen eigentlich her von Papierrechnungen, die in einem Briefumschlag versandt werden. Und beim Unternehmen eingehen, da konnte man sich auch mal die Frage schon stellen, bringt der Papierumschlag noch einen Mehrwert? Da konnte man in den meisten Fällen relativ sicher sagen, das ist nicht der Fall. Dann wurden Rechnungen Stück für Stück immer weiter per E-Mail verschickt. Und da bekam die E-Mail gegebenenfalls schon eine höhere Relevanz, weil die natürlich auch noch weitere steuerliche Informationen zu der Rechnung enthalten konnte und auch durfte zu dem Zeitpunkt. Jetzt gehen wir über zur E-Rechnung und da stellt sich auch die Frage, wie kommt die ins Unternehmen? Zum Teil sicherlich auch noch per E-Mail, aber die E-Mail nimmt immer weiter an Relevanz ab, weil E-Rechnungen zumindest auch im Zielbild der EU und in Belgien auch zum Beispiel ja schon verpflichtend über Plattformen wie PayPal eingehen werden. Und dann ist es eben nicht mehr möglich, in einer begleitenden E-Mail überhaupt noch Informationen zukommen zu lassen. Und das ist eben genau das Thema. Wie steht ihr denn dazu? Was empfehlt ihr? Wolfgang, vielleicht mal an dich aus der Praxis die Frage gerichtet. Was würdest du Unternehmen empfehlen? Was sollen sie noch aufheben, wenn jetzt E-Rechnungen oder meinetwegen auch PDF-Rechnungen per E-Mail eingehen?
Ja. Da würde ich mich an die Tendenz halten. Ja, es ist absehbar, dass die Portallösungen letztendlich so andere Zugangswege ablösen werden. Das ist relativ klar. Da sind einige Länder schon deutlich weiter und in die Richtung wird es gehen. Dementsprechend würde ich jetzt nicht mehr groß Ressourcen auf besondere Lösungen für E-Mail oder so investieren. Ich würde es bei den aktuellen Lösungen, die ich in meinem Unternehmen umgesetzt habe, um sowas abzubilden, da würde ich es dabei belassen und mich eben sehr stark auf die Zukunft da konzentrieren, die neuen Wege, also über Portale ordentlich abzubilden.
Genau, da kommt aber dann natürlich das XML-Format jetzt ins Spiel, was ja jetzt die neue Qualität bei der E-Rechnung ist und was ja den wesentlichen E-Rechnungsteil beinhaltet. Und auch das stellt ja das ein oder andere System vor Herausforderungen, oder? Wolfgang?
Ja, durchaus, weil, also was man sich schon bewusst machen muss, ist letztendlich so ein Paradigmenwechsel, der damit eintritt. Ja. Was ist steuerlich maßgeblich? Maßgeblich war bislang immer dieses Bild der Rechnung. Also wenn ich irgendwas archiviert habe, dann kam es darauf an, welche Qualität hat dieses Bild und was gibt dieses Bild wieder. So. Mit der E-Rechnung ist das weg. Ja. Das Relevante ist jetzt die XML-Datei. Und das hat schon eine große inhaltliche Relevanz, was die Verarbeitung und dann eben auch die Archivierung angeht, weil zum Beispiel der Dateiname Teil dieser Datei ist. Das heißt, wenn ich das Original bewahren möchte, darf ich den Dateinamen nicht ändern. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle für das ein oder andere System eine Herausforderung, weil man das bislang so gewohnt war, dass man da beliebig zum Beispiel vor einem PDF noch irgendwelche ergänzenden Informationen gesetzt hat. Das ist eigentlich inhaltlich falsch. Da muss ich Container schaffen, wo ich das Original mit dem bestehenden Dateinamen zum Beispiel aufheben kann. Das sind so kleine Herausforderungen, die jetzt heute ein bestehendes Archivsystem nicht immer abbildet.
Genau, was wir schon erlebt haben, ist, dass Archivsysteme gar nicht in der Lage waren, XML-Dateien zu verarbeiten, sondern ausschließlich auf PDF erstmal ausgerichtet waren. Ich denke, das ist schon eine Änderung, wobei Die Frage, wo ich es denn aufbewahre, ist ja auch nochmal eine spannende.
Genau, also zwei Aspekte, die ich da aus deinem Kommentar auch aufnehmen möchte. Das eine ist, bleiben wir erstmal bei dem PDF. Es gibt natürlich so Überlegungen, dieses Hausformat, das insbesondere damals bei der bildlichen Erfassung häufig diskutiert wurde, zu nutzen und letztendlich die XML alle in einen PDF-Mantel zu packen, sodass ich es weiterhin in meinem Archivsystem verarbeiten kann. Kann eine Lösung sein, sollte ich aber gut überlegen. Das andere Thema ist ja der Aufbewahrungsort. Da ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Archivierung im steuerlichen Sinne nicht unbedingt heißt, wie klassischerweise zu sagen, ich nehme etwas irgendwo raus und archiviere, bringe es irgendwo anders hin. De facto betreut Archivierung zum sehr großen Anteil eigentlich im Originalsystem durchgeführt. Das heißt also, durchgeführt gar nicht aktiv, sondern passiv. Ich lasse den Kram im System. Punkt. Ich kümmere mich nicht weiter drum. Das hat aber im umgekehrten Schluss den Effekt, dass ich natürlich die Anforderung an ein Archivsystem mit meinem aktiven ERP-Rechnungswesensystem erfüllen muss. Das hat durchaus, ja, was die Unveränderbarkeit angeht, muss ich mir Gedanken machen, wie denn das tatsächlich ordentlich abgebildet ist. Zu meiner persönlichen Überraschung, in der Praxis ist es doch immer wieder so, dass gerade dieses Thema Unveränderbarkeit nicht immer ganz sauber abgebildet ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das sind so Sachen, die sollte man schon mitnehmen, wenn man jetzt das Thema E-Rechnung und Archivierung sowieso nochmal anschaut, ja, dass man sich über solche Sachen zu so Unschärfen durchaus nochmal Gedanken macht und dafür sorgt, dass das halt glatt gezogen wird.
Das sind ja Themen, mit denen muss ich mich jetzt dann vor dem Hintergrund dessen, was ihr geschildert habt, nochmal beschäftigen neu und kann da auch dann nochmal so eine Rennebestandsaufnahme machen. Weil bei vielen Unternehmen ist auch das Problem, bei großen Konzernen insbesondere, dass es gar nicht so homogen ist, dass wir nicht über ein Archivsystem oder ein ERP-System reden, sondern über verschiedene. Und das vielleicht auch mal neu zu ordnen und sich zu überlegen, ob das Sinn macht, das mal zu konsolidieren in dem Kontext, wenn ich es nochmal neu durchdenken muss, sicherlich auch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Ich will nochmal auf einen Aspekt, der gerade genannt wurde, eingehen. Franz, du hattest das Beispiel genannt, wenn mein Archivsystem nur PDF speichern kann, da kann ich natürlich die Krücke gehen, dass ich es in PDF einbette, in PDF A3 das XML und dann das Speicher als hybrides Format, vielleicht das PDF dann auch nutze, um die Visualisierung direkt mit abzulegen. Das kann ich natürlich machen, brauche dafür aber auch dann eine Verfahrensdokumentation. Das hat das GOBD, die letzte Aktualisierung des GOBD-BMF-Schreibens auch sehr eindrücklich gesagt, dieses Beispiel. Also es hat die Finanzverwaltung auf dem Schirm. Und wenn die das auf dem Schirm hat, dann ist es höchst relevant, weil die haben ganz viele Sachen, glaube ich, auch noch gar nicht durchdacht und noch nicht auf dem Schirm. Aber das Thema muss dokumentiert werden, dass eben sichergestellt ist, dass XML immer noch dem entspricht, wie es reingekommen ist. Und da brauche ich dann eine Verfahrensdokumentation und kann das nicht einfach machen. Das ist das Gleiche wie das Original, was reingekommen ist, als PDF wegzuschmeißen und es ersetzen zu scannen. Das ist das Gleiche in der digitalen Welt transformiert.
Ja, das ist letztendlich auch ein Aspekt dessen, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Original, ja, dass ich eben, egal welchen Container ich verwende, letztendlich die Integrität meines Originals sicherstellen muss. Und da sind durchaus so Themen wie Checksummen oder auch Signaturen, ja, sich ein Instrument, um da an der Stelle eine erhöhte Sicherheit auf jeden Fall abzubilden. Ja, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, die man nutzen sollte, weil ich persönlich auch davon ausgehe, dass dieses Thema der Integrität von der XML-Datei in der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen wird. Weil letztendlich, ja, rein theoretisch brauche ich nur einen Editor, um in diesen paar Zeichen da rumzuwursteln und kann auf der Rechnung alles Mögliche erscheinen lassen. Ja. Und das wissen natürlich unsere Finanzbehörden genauso. Also werden sie verstärkt darauf schauen, wie ist eigentlich sichergestellt, dass die Integrität dieser Zeichen von dem Dateinamen bis zum Ende der Datei tatsächlich gewährleistet ist und wie Sie das nachvollziehen können.
Aber das ist ein sehr guter Punkt. Integrität sozusagen in dieser Dimension, aber jetzt spiele ich die nochmal in die andere Dimension. Das hat man in einem der vorigen Calls auch schon angesprochen, Integrität der Visualisierung zur XML-Datei, was ja jetzt auch nicht gegeben ist. Und wir hatten es angesprochen im Kontext, dass jemand auf dem Bildteil sozusagen eine andere Information hat, als er im XML hat, beispielsweise eine ein Man in the Middle dann plötzlich eine andere Kontonummer in XML schreibt und man dann vielleicht, wenn man auf Basis der PDF-Datei das Ganze verarbeitet, der vielleicht Visualisierung, also einer fremden Visualisierung, dann hier Unterschiede nicht erkennt. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Archivierung, sicherzustellen, dass eine Visualisierung, die vielleicht im Rahmen einer Betriebsprüfung dann verwendet wird, auch tatsächlich das widerspiegelt, was in so einer XML dann auch drinsteht und was ja der relevante Teil der E-Rechnung ist.
Ja, mit dem Thema Integrität ist das sicherlich eine hohe Wesentlichkeit verbunden, denn wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir konsistente Informationen haben. Und diese Visualisierung, also dass das menschlich lesbar wird und die XML-Datei, da kann es einfach, weil es sich letztendlich immer um eine Interpretation handelt, kann es zu Fehlern kommen, also zu Differenzen. Dass also bestimmte Dinge möglicherweise in einem PDF angezeigt werden oder eben nicht angezeigt werden, die nicht dem XML dahinter entsprechen. Und dieser Problematik sollte man sich in der Praxis durchaus bewusst sein und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, ich sag mal, Validierungsdinge einbauen, wo man letztendlich das XML zum Beispiel nicht vollständig interpretiert werden kann, es in der Visualisierung dazu einen Kommentar gibt.
Das wäre perfekt, tatsächlich. Also fände ich toll. Tatsächlich habe ich es jetzt aber auch in meinen Projekten noch nicht gesehen, aber fände ich einen hervorragenden Punkt.
Dann nutzen wir das als Aufruf an die Softwarehersteller oder Anbieter von Validierungslösungen. Hier, Franz, dein Aufruf, bitte setz das um. Das lässt sich sicherlich gut verkaufen, weil man dann so eine Standalone-Merkmal sicherlich hätte in dem Bereich. Aber im Bereich Auswertbarkeit, um darauf zurückzukommen, ich habe eine Auswertbarkeit, die sichergestellt werden muss im Unternehmen, wenn ich eben nochmal auf das XML später zugreifen muss, warum auch immer, weil der Wirtschaftsprüfer es braucht, weil irgendeine Abteilung es nochmal braucht oder es irgendwelche Innenrevisionsthemen gibt. Andersrum muss eine Auswertbarkeit aber auch durch die Finanzverwaltung und Prüfungswege, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt auch von der Archivierung, gewährleistet sein. Dann reden wir über Z1, Z2 oder Z3 Zugriff. Wolfgang, wie ordnest du das denn ein? Welche Zugriffsmöglichkeiten werden denn da an Relevanz haben und welche Möglichkeit hat die Finanzverwaltung damit in Zukunft?
Ja, also für mich liegt es auf der Hand, die E-Rechnung hat im Sinne der Finanzverwaltung ganz klare Aufgabe, nämlich den absolut transparenten Zugriff auf, was auf den Rechnungsseiten Ausgang als auch Eingang passiert ist. Das heißt, die Z3-Auswertung wird massiv, also gerade was diese Bereiche angeht, zunehmen. Ich gehe davon aus, dass sich jeder Betriebsprüfer vorab schon diese Sätze weben lassen wird. Dementsprechend brauche ich diesen Zugriff, der möglicherweise bislang gar nicht so sehr auf das Thema Rechnung, also die ERP-Systeme haben jetzt nicht immer nur die Rechnung ausgegeben, sondern der war natürlich mehr mit so Buchungen etc. beschäftigt und den Transaktionsfluss im System. Da wird es neue Pakete geben, die sich rein mit den Rechnungen beschäftigen. Die werden zu Anfang der Prüfung abgefragt werden und die werden letztendlich dazu führen, dass der Betriebsprüfer, wenn er ins Unternehmen kommt, eigentlich schon Ergebnisse hat, was die Gültigkeit und die Anerkennung von sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen angeht. Also da wird sich das aus meiner Sicht sehr stark verändern. Und was jetzt die Rechnung angeht, würde ich auch erwarten, dass die Zugriffe jetzt am System oder durch einen User oder Betriebsprüfer daneben steht, also Z2, letztendlich keine Relevanz oder nur eine untergeordnete Relevanz als sekundärer Schritt einer maschinellen Auswertung noch haben wir.
Genau, aber das ist ja ein sehr guter Punkt, wenn der Betriebsprüfer dann über den Z3-Zugriff die Daten maschinell vorauswerten kann, vielleicht sogar mit künstlicher Intelligenz, um dort Auffälligkeiten zu identifizieren, dann muss ich als Unternehmen ja im Vorfeld eigentlich sicherstellen, dass alles das, was ich empfangen habe, auch geprüft ist, dass ich nur dort Vorsteuer auch tatsächlich geltend mache, ziehe, wo ich das darf. Das heißt, das Thema Validierungsanwendung, wie es auch im letzten BMF-Schreiben ja explizit erwähnt wurde, gewinnt damit noch deutlich mehr an Bedeutung und die Ablage entsprechender Validierungsprotokolle.
Ja.
Und was wir in der Praxis auch häufig gesehen haben, ist, dass durchaus viele E-Rechnungslösungen heute Validierungen durchführen, aber beispielsweise in dem Fall, in dem keine Validierungsfehler festgestellt werden, kein Protokoll erzeugen.
Das würde ich an der Stelle nicht empfehlen. Also man kann letztendlich oder aus meiner Sicht eine sinnvolle Ablage wäre, dass ich, ich sag mal, von der Logik her letztendlich drei Punkte habe. Nämlich ich habe mein Original der XML-Datei, ich habe eine Visualisierung, also eine menschliche Interpretation dieses XMLs und ich habe das Validierungsprotokoll dazu, nämlich was habe ich als Unternehmen, kann ich nachweisen, welche Prüfungsschritte habe ich mit welchem Ergebnis auf diese Rechnung durchgeführt. Das wäre aus meiner Sicht das Ideal, auch was dem funktionalen Ablauf für das Unternehmen und das Risiko für das Unternehmen darstellt.
Und ich habe eine Verfahrensdokumentation, die beschreibt, wie das alles generiert wurde und zusammenpasst.
Und das haben wir jetzt ja, glaube ich, eindrucksvoll schon gesehen. Es gibt bei der Archivierung viele neue Aspekte im E-Rechnungsbereich zu bedenken. Und die müssen natürlich dann auch konsequent in eine hoffentlich schon bestehende, in wie auch immer gealter Form, Verfahrensdokumentation überführt werden, dass eben für die Finanzverwaltung nachvollziehbar ist, dass eben das Archivsystem insbesondere keine Veränderung der Datensätze mehr vornimmt.
Ja, da hast du ein gutes Stichwort mit der Verfahrensdokumentation, ein leidiges Thema von allen geliebt, was ich ehrlich gesagt nicht so verstehe, weil man muss Verfahrensdokumentation jetzt nicht als Last nehmen, man kann es als aus meiner Sicht Prozesssicherung ansehen und dann hat es auch einen Wert fürs Unternehmen und ist nicht nur rein eine Belastung, die vermeintlich unsinnig ist. Aber der wesentliche Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, man sollte genau unter diesen Aspekten, die wir jetzt diskutiert haben, seine Verfahrensdokumentation nochmal anschauen, genau auf diese kritischen Themen nochmal anpassen, weil es ist ganz klar, auch die Betriebsprüfung hat nicht so viel Erfahrung damit und die wollen natürlich wissen, wie stellen wir das sicher? Ja, wie kann ich als Betriebsprüfer mich eigentlich darauf verlassen, dass das, was da mir vorgelegt wird, der Wirklichkeit entspricht?
Und da kann ich nur jedem Zuhörer dieses Podcasts empfehlen, da die Deutungshoheit nicht der Finanzverwaltung zu überlassen und selber eine Verfahrensdokumentation zu erstellen und anzupassen und vorzulegen, weil die Finanzverwaltung, wie du, Wolfgang, richtig gesagt, hat keine Erfahrung und wenn ich was vorlege, bin ich erstmal der, der im Lead ist. Und dann muss die Finanzverwaltung erstmal beweisen, dass das dem eben nicht entspricht. Wenn ich nichts habe, dann überlasse ich da die Deutungshoheit ganz klar der Finanzverwaltung. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Sehr interessante Aspekte und damit haben wir den Life-Circle der E-Rechnung im Unternehmen vom Eingang, von der Erstellung der E-Rechnung bis zur Archivierung, Datenzugriff der Finanzverwaltung einmal durch. Und damit ist das Format eigentlich in sich rund, aber wir haben jetzt schon genug Themen und Gesprächspunkte für weitere Folgen, eben Sonderfolgen, die Stück für Stück immer weiter auch ausgestrahlt werden, um eben Updates zu geben, nochmal einzelne Aspekte weiter zu beleuchten. Und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann können Sie die gerne auch adressieren an uns über podcast@wts.de. Vielen Dank.